wie von A bis Z wie Suse. Alles aus der digitalen Welt.
Die Welt verändert sich und schuld ist meistens das Internet. Und das ist jetzt doch ein guter Grund, um auf Radio Stadtfilter das Digitalmagazin zu hören. Das ist die Ausgabe von der Woche 36 im Jahr 2013. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und heute steht das Interview auf dem Programm. Ich habe mit Marco Cerchi und dem Sandro Strebel geredet und die beiden haben eine wunderbare Posti-App namens Bring entwickelt. Sie erzählen jetzt, warum die App nicht nur hübsch, sondern auch funktional ist und wie die Optik und Benutzerfreundlichkeit zusammenhängen. Und sie erzählen uns, warum sie ihre Jobs als Software-Consultant an den Nagel gehängt haben, um ihr Glück in einem Lean-Startup zu suchen. Und ja, sie sagen uns dann auch noch, was so ein Lean-Startup überhaupt ist und könnte sein. Ich habe das Gespräch hier in einem Strassencafé geführt und darum hat es jetzt dann auch noch gerade so ein bisschen Zürcher Strassenlärm rundherum. Bitte lasst euch von dem Zürcher Ambiente in dieser Aufnahme nicht allzu sehr irritieren. Und die erste Frage, die ich an Marco gestellt habe, was macht um Himmels Willen eure App dann so besonders?
Genau, unsere App die heisst Bring und ist eigentlich für jeden gemacht, der zuhause einen Kühlschrank stehen hat und vor einem Problem steht, dass er den Kühlschrank irgendwann wieder füllen muss und Lebensmittel braucht. Viele Apps, die im App Store verfügbar sind, die sind einerseits von der Bedienbarkeit nicht wirklich optimal ausgerichtet und andererseits fokussieren sie meistens darauf, dass einfach eine Person die App brauchen tut. Wir haben aber herausgefunden, dass Einkaufen eigentlich selten wie ein Ein-Mann- oder Ein-Frau-Aufgabe ist, sondern es sind eigentlich immer mehrere Leute daran beteiligt, wenn man in einer Familie, in einer WG oder in einer Partnerschaft drin ist. Das heisst, mit Bring kann man halt gemeinsam innerhalb von so einer WG nicht nur den Einkaufszettel führen, sondern man kann sich auch absprechen, wenn wer einkaufen geht und die Leute informieren, wenn ich jetzt vor dem Coop stehe und sage, ich gehe jetzt in den Coop einkaufen, brauchen wir noch etwas.
Also Kommunikation und Einkaufen, also man kann noch schnell sagen, eben, wenn ihr jetzt Glasse hättet oder Bouillon würdet brauchen oder Brot ausgegangen ist oder was braucht es sonst noch so?
Ja, also genau, ja. Das ist absolut richtig. Stell dir vor, oder, du bist am Arbeiten und läufst aus dem Büro raus nachher und weißt, du gehst noch einkaufen. Dann machst du den Spring auf und siehst dort, dass jetzt irgendwie Milch und Joghurt drauf sind, weil das jetzt vielleicht noch für den nächsten Morgen brauchen. Jetzt kannst du über Bring deiner Freundin eine Nachricht schicken, ganz einfach, dass du jetzt gehst einkaufen und dass sie jetzt die letzte Gelegenheit hat, um noch Sachen auf die Einkaufsliste drauf zu tun. Deine Freundin, vielleicht auch irgendwo am Arbeiten, sieht das gerade und ihr fällt ein, dass das WC-Papier halt noch ausgegangen ist. Dann kann sie sofort das WC-Papier eintragen, kann dir wieder eine Nachricht schicken und sagen, ich habe die Liste angepasst. Und wenn du in Migros oder in Coop hineinläufst, ist dann deine Liste aktuell komplett und alle Sachen sind drauf, die du einkaufen musst.
Es fällt auf an dieser App, dass sie zum einen ja, im Vergleich zu den vielen anderen Apps, die es auch gibt, die das Gleiche machen, die sich auch dem Einkaufen oder dem erinnern. Remember the Milk zum Beispiel ist auch eine populär, aber die sehen häufig relativ, wie soll ich sagen, geschäftsmässig aus, wie halt das Notizblöckchen. Und ihr geht dann einen anderen Weg. Die sieht auf den ersten Blick total untypisch aus. Wieso macht ihr das? Wieso haltet ihr euch nicht an das, wo sagen, die Leute kennen? Ja, man schreibt, man hat, wieso bildet ihr nicht den klassischen Einkaufszettel ab?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Oder? Wir haben natürlich auch viel von der Konkurrenz angeschaut und haben gesehen, dass die häufig eigentlich probieren, den alten Zettel 1:1 aufs iPhone zu übernehmen. Und wir denken halt, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Wir sind da auf einer neuen Plattform, wir sind auf einem Smartphone und das bietet uns ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass Absprache-Feature, die Kommunikation, das macht so niemand anders. Spring ist die einzige Einkaufsliste, die das beherrschen kann. Und so ist genau auch die optische Aufbereitung innerhalb von Spring, also wie Spring aussieht, ist anders wie alle anderen Listen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht in einer Listenform arbeiten, sondern wir wollen eigentlich mit so einer Art Piktogramm, handzeichneten Icons von den Artikeln, die man einkaufen muss, arbeiten. Aus verschiedenen Gründen. Oder? Ein Grund davon ist halt einfach, dass so ein Bild viel mehr Informationen transportieren tut, als jetzt einfach ein Text. Wenn ich in der Migros stehe und das Postkörbchen habe und irgendwie noch ein kleines schreiendes Kind an der Hand, dann kann ich bei so einem Bild einfach mal schnell wirklich einen einzelnen Blick drauf werfen und ich erkenne gerade die Banane oder halt den Fruchtsaft, den ich noch nehmen muss. Wenn ich aber den Text lesen muss, ist das einfach viel, viel aufwendiger. Und auch das Abhaken innerhalb im Laden rein von diesen Sachen funktioniert bei uns bei den Bildern viel besser, weil die halt einfach grösser sind und man trifft auch die die Schaltflächen, die Buttons viel besser. Das geht so in den Bereich von der Usability hin. Also wie gut fühlt sich die App an bei der Einkaufsplanung, aber nachher auch, wenn ich wirklich im Laden drin bin und die Sachen einkaufen muss.
Also Bedienbarkeit mit dem schönen Aussehen geht ja eigentlich Hand in Hand.
Genau, ja. Also das schöne Aussehen und Bedienbarkeit ist ein Faktor, der uns sehr wichtig ist, wo wir auch sehr viel drin investiert haben und wo natürlich schlussendlich jedem Benutzer auch zu gut kommt. Oder? Dass es einfach mehr Spass macht, mit Bringo einzukaufen kann, weil es einfach besser geht, sich besser anfühlt und auch noch schöner aussehen tut.
Und ihr habt auch die Idee gehabt, die ich gefunden habe, die hat mich sehr überzeugt, dass ihr eure Produkte sortiert, so wie sie im Laden stehen und nicht alphabetisch oder so, wenn man es in dieser Reihenfolge, wenn man es eingetragen hat, oder was gäbe es da noch für Methoden?
Ja, genau, das ist richtig. Also wir müssen sich auch bei der Sortierung müssen überlegen, wie gehen wir das an, oder? Was man ja nicht will, ist, dass man in den Laden reinläuft und dann ist man zuerst beim Gemüse und wenn man bei der Kasse hinten ist, merkt man dann auf einmal, oh, ich habe die Herdöpfel vielleicht vergessen. Oder? Und Bring haben wir extra so clever gemacht, dass Bring die einzukaufen, da Artikel, die man hat sortieren tut nach dem Ladenlayout. Also wir geben das Ladenlayout vor in Form von Kategorien. Also wir sagen, zuerst kommt Früchte und Gemüse, dann kommt irgendwie Milch und Käse, dann kommt irgendwann mal Brot, dann kommt Fleisch und Fisch. Und so tut Bring eigentlich auch nachher die Artikel sortieren. Wenn es jetzt aber für deinen Laden nicht passen tut, dann kannst du in Bring einfach die Sortierreihe voll ändern und eigentlich so dann deinen Coop oder deinen Migros abbilden. Und durch das ist dann eigentlich automatisch, wenn du da reinläufst, deine Einkaufsliste auch super sortiert, dass du bei der Kasse eben nicht merkst, dass du halt Milch vergessen hast.
Aber es ist nicht so, dass jetzt die App schon meinen Coop würde kennen und ich kann sagen, ich wohne da, ich gehe da posten oder dank dem GPS, dass er sogar selber merkt, in welchen, dass ich hier gelaufen bin und es dann gerade anpasst.
Ja, das ist interessant. Wir machen uns natürlich Überlegungen in diese Richtung, aber es ist im Moment nicht so. In der Schweiz sind zum Glück die Ladenlayout alle relativ ähnlich. Das heisst, unsere Vorgabe passt schon sehr gut. Du musst es dann anpassen. Aber im Moment können wir jetzt noch nicht erkennen, wenn du jetzt in Coop irgendwo im Silsit reinläufst oder irgendwo im Migros irgendwo in der Stadt zustimmen.
Gibt es da Erkenntnisse? Ist da zwischen den einzelnen Läden, ist das unterschiedlich zwischen dem Coop und dem Migros und dem Spar und dem Lidl und dem Aldi und was es dann alles so gibt?
Also es gibt schon Unterschiede. Jetzt vielleicht der Coop und der Migros sind häufig ähnlich. Also man merkt es eigentlich am besten bei den Discounter oder halt dann bei den normalen Lebensmittelhändlern. Ein Discounter hat sehr häufig am Anfang einfach sehr viele Aktionen, bringt auch sehr Getränke am Anfang häufig in grossen Paletten. Und der Migros und der Coop fangen eigentlich häufig irgendwie mit den Früchten und dem Gemüse an. Wobei auch das nicht stimmt, wenn man jetzt in einen Coop Superstore geht, eben ich habe vorhin Silsiti gesagt, dort geht es dann auch wieder mit den Aktionen los, dann kommen die Haushaltssachen. Es gibt schon Unterschiede, ja.
Also, da gibt es auch noch Potenzial für die App. Und was auch noch mir aufgefallen ist, seit einiger Zeit könnt ihr auch österreichische Produkte. Ist dann da die Idee, dass ihr da jetzt das Umland erobert, quasi auch mit dieser App?
Ja, genau, das ist richtig. Also, der Auslöser dort war eigentlich, dass wir viel Feedback bekommen haben, auch von Leuten, die in der Schweiz wohnen, die vielleicht ursprünglich aus Deutschland kommen und gesagt haben, eure App ist super, aber irgendwie finde ich keine Sahne auf dieser App. Und das ist auch logisch, weil wir haben die App für die Schweiz gemacht haben und dort steht halt einfach Rahmen drauf und die Deutschen kennen den Rahmen nicht. Was wir jetzt gemacht haben in den letzten Monaten, dass wir angefangen haben, die Artikelkataloge pro Land anzupassen. Also heutzutage sieht man im Bring einen Artikelkatalog für die Schweiz drin. Dort ist dann halt der Rahmen drauf oder das ist klassisch Fondue von mir aus. Ja. Und dann haben wir aber auch einen Artikelkatalog für Deutschland, wo dann halt zum Beispiel eben Sahne drauf steht. Oder einen Artikelkatalog für Österreich, wo dann halt oben drauf steht. Oder Melanzani anstatt Aubergine. Und Bring kann eigentlich innerhalb von der App die Artikel sehr gut übersetzen. Das heisst, wenn jetzt ich mit meiner deutschen Freundin zusammen brauche, sie hat es auf Deutsch eingestellt und ich auf die Schweiz. Und wenn ich jetzt mir einen Rahmen drauf tue, dann kommt bei ihr Sahne drauf.
Ah, tatsächlich. Quasi noch die Übersetzung auch noch.
Ja, genau, das ist richtig. Also es ist wirklich so, dass immer der Artikel in der Bezeichnung von dem Land entsprechend angezeigt wird.
Ah, raffiniert. Ich hätte jetzt gedacht, das sind einfach verschiedene...
Das wird's einfach.
Also, ich sehe schon. Und, aber es ist so, dass die App vor allem dann im deutschsprachigen Raum gebraucht wird und Französisch oder Englisch könnte man sie jetzt nicht brauchen, oder? Gehen das auch?
Also, Bring ist im Moment so in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich verfügbar. In der Schweiz halt einfach in Deutsch. Wir sind jetzt allerdings dran, auch eine englische Version zu machen. Also wir haben den ersten Test-User, der in Australien mit Bring in einer englischen Version anlaufen tut. Wir sind in Kontakt auch mit den USA. Wir haben auch schon Ideen für Japan im Moment auf dem Tisch, wo wir am Anschauen sind. Und dort ist wirklich nachher auch der Hintergrund hinten dran, dass man sagen kann, wenn ich jetzt mein Spring auf Englisch eingestellt habe und einen englischen Artikelkatalog habe und irgendwie meine Partnerin aber Deutsch besser versteht, dann kann sie das auf Deutsch umstellen und sie sieht dann trotzdem die Artikel, die auf der gemeinsamen Liste drauf sind, in der richtigen Sprache.
Mhm. Könnt ihr sagen, wie viele Apps ihr schon an Mann und an Frau gebracht habt?
Ja, ich denke, das können wir sagen. Wir haben jetzt seit dem Launch, Anfangsjahr, haben wir 20'000 Installationen. 20'000 Mal ist die App runtergeladen worden. Das ist so aus unserer Erfahrung eigentlich recht eine gute Leistung, in Anbetracht, dass es ja keine Gratis-App ist. Die App kostet 2 Franken im App Store und ist für das eigentlich, läuft sehr gut. Ja, das ist so das, was wir im Moment haben. Ja.
Und lebt ihr dann von dem? Man kann sich ausrechnen, wie viel 20'000 mal 2 Franken gibt, minus das, was ihr an Apple müsst, abgeben und an Mehrwertsteuer und so.
Ja, richtig. Also der Sandro und ich, wir haben unsere Jobs am Nagel gehängt, Anfangs Jahr, und wir uns eigentlich seit dem 1. März nur noch Bring widmen. Und dann ist natürlich klar, dass die Verkaufszahlen natürlich irgendwann auch hochgehen müssen. Jetzt darum sind wir jetzt natürlich auch dran, das am Anschauen mit dem internationalen Markt, weil das Volumen dort halt einfach nochmal viel grösser ist. Gleichzeitig sind wir an einer Android-Version dran. Heutzutage in der Schweiz haben wir schon etwa fast eine 50-50-Verteilung eigentlich von Android und iPhone, dass wir auch dort entsprechend in den Markt reinkommen können. Um davon leben zu können, ist natürlich jetzt, im Moment ist es schwierig. Also wir können unsere Fixkosten wie irgendwie Büromiete und einfach die Ausgaben für unsere Infrastruktur können wir decken mit den Einnahmen. Für die Lohnkosten langt es noch nicht gerade, aber wir rechnen damit, dass wir das sauber skalieren und internationalisieren können, dass wir mit dem wieder auf unseren vorherigen Lohn eigentlich kommen können.
Ja. Mhm. In welchem Zeitrahmen, denkt ihr, schafft ihr das?
Und wir haben uns ein Jahr lang eigentlich mal Zeit gegeben. Das heisst, wir haben uns mal Zeit abgesteckt bis Ende nächsten April, wo wir an dem Punkt sein sollten. Im Moment müssen wir jetzt schauen, mit der englischen Version, wenn wir die wirklich rausbringen können. Das braucht auch dort noch mal ein bisschen Zeit, um halt den Produktekatalog sauber aufzusetzen, dass das wirklich auch für den 80% Fall in den USA oder in Australien passen tut. Aber wir denken, dass wir bis Ende Jahr doch schon einen grossen Schritt weiter sein werden in dieser Frage.
Und im Moment lebt ihr einfach von der Ersparnis oder wie macht ihr das? Oder habt ihr Geld, Risikokapital oder so bekommen?
Also wir definieren uns schon als Start-up-Unternehmen. In einem klassischen Start-up ist es so, dass man eine Idee hat, dann schreibt man einen Businessplan, geht Investoren suchen. Das ist nicht unser Weg, den wir eingeschlagen haben. Wir gehen mehr so in dem Lean-Start-up-Movement eigentlich nach, wo man sich von Anfang an eigentlich mehr auf das Produkt wirklich fokussieren, als jetzt auf den Kapitalgeber hinten dran. Das heisst, wir haben uns selber finanziert für ein Jahr. Das sind unsere Ersparnisse, die da eigentlich drauf gehen. Und können eigentlich in dem ersten Jahr eigentlich die Grundlage irgendwie legen, um hoffentlich dann bereits so profitabel zu sein, dass wir davon leben können. Oder dann so attraktiv zu sein, dass wir halt ein Kapital geben, nachher mit den bestehenden Produkten suchen gehen können.
Da zu den Lean-Startups gehört ja auch, dass man quasi ein Produkt nimmt, es ausprobiert, wenn es nicht funktioniert, es aufgibt und zum nächsten Produkt übergeht. Wäre das auch für euch Strategie, obwohl es ja im Moment mit Bring gut aussieht, aber hättet ihr da auch noch schon quasi das nächste und das übernächste Konzept in der Hinterhand?
Also es ist richtig, dass das Lean Startup so ein bisschen den Weg vorschlägt und sagt, wenn etwas nicht funktioniert, dann probieren wir etwas anderes aus.
Genau, man darf ja nicht zu lange daran genau, sich festklammern.
Genau, richtig, ja. Das sehen wir schon auch so. Allerdings muss man auch sehen, dass Lean Startup natürlich noch sehr häufig einfach von so leichten Turns reden tut. Das heisst, im Moment hätte man vielleicht einen bestimmten Aspekt im Fokus drin. Wenn man sieht, dass der nicht funktioniert, bleibt man vielleicht beim Hauptproblem stehen, aber tut sich leicht nach links oder rechts abdrehen. Wir denken halt, dass Einkaufen sehr ein guter Case ist. Oder? Das ist etwas, das jeder von uns machen muss und man muss es immer wieder machen. Also einmal in der Woche muss man irgendwie einkaufen gehen. Und deswegen denken wir auch, wenn jetzt das mit dem jetzigen Ansatz von Bring, den wir haben, die jetzige Idee nicht gehen würde, wenn wir in diesem Bereich bleiben, gibt es da doch noch gute Opportunitäten, wo wir herangehen können. Aber es ist schon so, dass wir uns irgendwie eine Reißleine gemacht haben. Das heisst, wenn es nicht geht, dass wir uns dann halt umschwenken tun auf eine andere Idee. Mhm.
Und so das Start-up-Konzept heisst ja auch, dass ihr alles machen müsst. Also das heisst, ihr müsst nicht nur das andere ist der Entwickler.
Ja, wir entwickeln beide, ja.
Das also ist richtig, ihr sind beide Code Monkeys.
Ja, genau, ist richtig. Ja.
Aber ihr müsst auch ja, die Finanzen im Griff haben, ihr müsst das Marketing selber machen, ihr müsst am Schluss das Büro selber putzen wahrscheinlich.
Ja, und das ist genau das. Ja. Also wir sind das zweite Vollzeit und wir müssen wirklich alles machen mit der, dass die Sachen auch entsprechend auf. Also wir sind beide am Entwickeln, das andere ist noch ein bisschen mehr der Art Director, der Graphical Artist bei uns, der halt die schönen Icons zeichnet tut, der schaut, dass es auch fürs Auge wirklich stimmen tut. Wir haben unser Büro selber renoviert und eingerichtet, und wir sind, jetzt müssen wir auch alle Wochen mal unser Büro natürlich selber putzen. Es ist wirklich so im Startup, dass man halt vom Anfang bis zum Schluss wirklich alles selber machen tut. Das ist allerdings auch der Reiz, der so ein Startup ausmachen tut, und auch sicher einer der Gründe, wieso wir uns für diesen Weg entschieden haben.
Und hat da niemand gesagt, ihr seid durchgeknallt? Ich glaube, ihr habt ja vorher auch Jobs gehabt, wo wahrscheinlich durchaus solide Arbeit, wo ein solider Arbeitgeber hinter euch gestanden ist, wo man sagt, man könnte es sich so einfach machen und da bleiben. Wieso geht ihr das Risiko ein?
Also, dass wir durchgeknallt sind, hat das eigentlich niemand gesagt. Vielleicht hat es der eine oder andere mal gedacht, hat es aber uns offen und ehrlich gesagt. Aber ja, ich meine, wir haben uns den Schritt schon sehr, sehr wohl überlegt. Das andere und ich, wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, haben eigene Projekte aufgezogen gehabt. Und wir sind halt einfach der Meinung gewesen, dass jetzt im Moment die Zeit sehr gut ist, irgendwie zum so ein Startup können zu gründen in diesem Bereich. Wir sind auch an die Idee herangekommen und haben gefunden, ja, das ist etwas, was ziehen könnte, was wirklich auch zum Fliegen kommen könnte. Und so haben wir dann uns das natürlich schon überlegt, aber haben gefunden, das Risiko nehmen wir jetzt auf uns. Wir haben sehr viele Erfahrungen bis jetzt in unserem Alltag können sammeln. Die können wir jetzt mal ganzheitlich irgendwie zur Anwendung bringen. Wenn das nicht fliegen wird, denke ich, werden wir nichts verloren haben, sondern werden halt mit noch mehr Erfahrung ins nächste Projekt starten.
Gibt es da auch so einen Umschwung, jetzt gerade in der Schweiz, weil also eben ein klassischer Schweizer Erwerbsmodell entspricht ja das eigentlich nicht. Sondern was das angeht, sind die Schweizer tendenziell eher risikoscheu. Man sieht wenig Start-ups, man sieht wenig Leute, wo es gibt natürlich oder auch wahnsinnig lange Jahre, bist bei Banken und Versicherungen natürlich auch extrem gut aufgehoben gewesen, was jetzt zumindest das Finanzielle angeht. Ist jetzt da auch der App-Markt und die Möglichkeiten da ein bisschen geschuld, dass es da jetzt einen Wandel gibt? Oder ist der App-Markt, oder was sind denn da die Einflüsse? Sind es die Secondos, die es in unserem Land gibt? Oder an was liegt denn das?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir im Moment auch überlegen tue. Also man merkt schon, dass jetzt bei den jüngeren Leuten häufiger der Ansatz gilt irgendwie, dass ich mir meinen Job selber machen tue. Nicht, weil es nicht gute Jobs im Moment auf dem Markt draussen gibt. Das ist zwar auch nicht überall ganz einfach, aber es ist halt so, dass die Leute heutzutage, denke ich, eine sehr gute Grundausbildung haben und dass im Vergleich von vielleicht 20 Jahren halt die Möglichkeit durch die Infrastruktur, sich selbstständig zu machen, halt einfach viel, viel besser geworden sind. Wenn ich 10 Jahre zurückdenke, wie die Situation dort war, hätten das andere und ich das nicht einfach so machen können. Da hätte es die ganze Infrastruktur von Apple, von den Cloud-Services, von all den Entwicklungsumgebungen, die jetzt tags gratis sind, hätte das gar nicht gegeben. Das heisst, wir hätten von Anfang an sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um überhaupt zu der Situation zu kommen, wo wir jetzt eigentlich sind. Wenn ich heutzutage, sagen wir mal, eine Schneiderin bin, die ein bisschen ambitioniert ist und sage, ich tue die Heimen irgendwie noch irgendwie selber Kleider nehmen und ich will die vertreiben, dann muss ich nicht mehr irgendwo einen teuren Laden mieten gehen. Sondern dann habe ich sicher irgendjemanden in meinem Umfeld, der irgendwie eine Website programmieren kann, und dann mache ich mir einen Online-Store und dann fange ich an, mein Geschäft aufzubauen mit der Infrastruktur, die mich praktisch nichts eigentlich kostet. Und das sind so die Grundvoraussetzungen, die sich in den letzten 5 bis 10 Jahren in unserer Gesellschaft sehr stark geändert haben und halt irgendwie ermöglicht haben, dass es einfach mehr Startups gibt, weil die Eintrittsbarriere einfach kleiner geworden ist.
Trotzdem, auch wenn, und die Frage stelle ich jetzt an Sandro, eben auch wenn man heute die Möglichkeiten hat, ist es trotzdem so, dass man tendenziell viel mehr Fähigkeiten, viel mehr unterschiedliche Skills muss mitbringen, dass man da kann bestehen. Und da dünkt es mich, bist du ein untypischer Fall, weil du zum einen eben Software entwickelst, aber zum anderen ein Auge für Gestaltung und machst oder anbringst, dass die App gut aussieht. Wieso kannst du das? Weil sonst sagt man doch immer, Entwickler haben null ästhetisches Gespür.
Ja gut, ich habe einfach viele Hobbys und habe immer schon Freude gehabt, also ein bisschen am Grafischen und am Designen. Ich habe eigentlich schon früher viel so grafische Sachen gemacht. Ich wollte einmal Grafiker werden früher und dann auch doch umentschieden, um Software Engineering zu studieren. Es ist einfach etwas, was mich immer fasziniert hat und halt vor allem auch so die beiden Welten, so das Kreative und dann halt zusammen auch mit dem Technischen.
Mhm. Und da hast du aber, wie soll ich sagen, das aus dem Handgelenk geschüttelt oder hast du dann doch überlegt, ob man mal einen Grafiker würde fragen oder ansprechen oder wie gehst du da dran an? Ist da auch das vielleicht heute so die Schwelle, irgendjemanden zu fragen oder dann halt Know-how von rundherum anzuziehen, vielleicht auch kleiner geworden?
Also wir haben natürlich auch ein sehr gutes Netzwerk und viele Kollegen, die auch so ein bisschen in diesem grafischen Umfeld tätig sind. Meine Schwester ist auch als Typografin oder als Grafikerin unterwegs. Und von dem her haben wir dort auch immer sehr viele Leute, wo man auch Sachen zeigen und dann Feedback bekommt. Und auf der anderen Seite, was sicher auch noch gut ist, ist, dass ich bin jetzt im Moment im Abschluss von meinem Studium in Human-Computer Interaction Design. Und das ist natürlich auch dort nochmal ein guter Input, um halt die Design-Skills nochmal verbessern und dort noch mehr lernen.
Also sind da auch die Ausbildungen heute so ein bisschen Fächer- oder disziplinübergreifender, wie vielleicht noch vor 10 Jahren?
Ja, ich glaube schon. Also gerade eben das Studium, das ich jetzt machen bin, das ist sehr interdisziplinär und das ist wirklich so eine Mischung eigentlich aus Designer, Psychologe ist auch noch dabei und dem Software-Ingenieur und für mich ist das eigentlich perfekt gewesen, ja.
Spannend. Gibt es dann auch noch Fähigkeiten, die in eurem Unternehmen jetzt völlig fehlen oder die ihr noch würdet brauchen oder wo würdet sagen, es wäre super gut, wenn ihr das hättet, um dann die iTunes-Charts so richtig zu rocken?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass in dem Markt, wo wir uns im Moment bewegen, haben wir wenig Erfahrung, die wir jetzt mitbringen. Die Erfahrung, die wir jetzt mit Bring haben können sammeln natürlich. Wenn man jetzt zum Teil so über den Teich drüber schaut, irgendwie in die USA, dann gibt es mittlerweile auch in der Startup-Szene schon auch so eine Art wie Marketing- oder PR-Gurus, die bei diesen Startups dabei sind, oder, die genau wissen, wie die Funktionen innerhalb des App Store nachher wirklich laufen, die den Markt sehr gut kennen und einem dann natürlich auch nochmal ein bisschen einen Push geben können, weil sie einfach die richtigen Connections zu den richtigen Leuten irgendwo haben. Das ist sicher etwas, was wir probieren, halt auch mit unserem Netzwerk zu kompensieren, aufzufahren. Sonst, so ein bisschen, denke, sobald es dann ins Ausland rausgeht, wird dann sicher mal sprachlich werden wir dann mal da Unterstützung brauchen. Jemand, der vielleicht gut Französisch kann oder eben ja, das Englische. Das sind so die Sachen, die man dann natürlich dann irgendwie kompensiert. Wenn wir jetzt schauen, wie es geplant ist, weiterzugehen, werden wir aber schon sehen, dass von der Kapazität, die wir im Moment bringen können, wird jetzt bald mal einfach knapp werden. Also wir werden eigentlich an jedem Ecken und Ende früher oder später Unterstützung brauchen. Weil es ist sehr viel Aufwand, wenn man so eine App ganzheitlich entwickeln will, vom Programmieren, vom Designen, vom Marketing, vom finanziellen Aspekt her. Das sind wirklich grosse Brocken, die dann auf einem zukommen. Da sind wir froh über jede Hand, die noch unterstützt wird.
Also Crowd ist da auch...
Ja, ist richtig. Wir tun eh schon viele in unserem Netzwerk natürlich Leute mobilisieren, uns zu unterstützen. Jetzt gerade für die Artikelkatalog-Anpassungen für Deutschland und für Österreich haben wir auch mit Crowdsourcing geschafft. Das heisst, wir haben Aufrufe gemacht über verschiedene soziale Medienplattformen, wer uns unterstützen kann beim Anpassen von diesen Artikelkatalogen. Wir haben dann sehr viele Leute gefunden, die wirklich gratis oder für irgendwie einen Bringkleber oder so in die Richtung oder mal als Dankeschön auf Facebook sich die Zeit genommen haben und unsere 300 Artikel drüber gegangen sind, geschaut haben, sind alle wichtigen Sachen da, heissen die in dem Land anders. Ja, das müssen wir so angehen, weil sonst sind wir einfach von der Kapazität zu fest ausgelastet.
Genau. Genau. Herzlichen Dank. Reden wir in einem Jahr wieder und schauen, was daraus geworden ist. Das ist das Interview mit Marco Cerchi und Sandro Strebel zu der Posti-App
Spring gewesen. Wenn ihr Rückmeldungen zu dieser Sendung oder zum Digitalmagazin allgemein habt, dann schickt ihr die doch bitte wie üblich auf digital@stadtfilter.ch. Auch Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox live sind dort gut aufgehoben. Und eben auch die satirischen Kurzgeschichten. Ich habe ja vor kurzem so einen Aufruf gemacht. Eine so eine Kurzgeschichte ist schon eingetroffen, aber dass wir da wirklich auf dem Sender eine Lesung machen können, wie wir das eigentlich vorhaben, müssen wir noch ein paar mehr haben. Also ja, wenn ihr da Ambitionen hättet, dann lebt euch aus und nächste Woche lebt sich wieder mal jemand aus da auf dem Sender, der eine längere Abstinenz hinter sich hat, der Mega tritt auf den Plan. Und wenn ihr vermutet, dass es da wieder vielleicht ein bisschen technischer zu und her gehen könnte, dann liegt ihr ehrlich gesagt richtig. Es geht nämlich um Entwicklungsumgebungen und um Editoren. Wunderbare, harte Stoff kommt auf euch zu. Aber erst in einer Woche, ihr habt noch eine Woche Zeit, 7 Tage, um euch darauf vorzubereiten. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt euch Sorge. Tschüss miteinander.